Minimalinvasive Chirurgie ist eigentlich jetzt schon relativ lang bekannt. Angefangen mit der Gallenblasenoperationen, kein Schnitt mehr, und jetzt sind wir eben bei dieser Robotergeneration und möchte diesen Bogen etwas beleuchten. Und die Geschichte laparoskopische Kolonoperationen, eigentlich schon sehr früh in der Laparoskopie, schon 1991 die erste, aber es hat dann durchaus eine Zeit lang, ein paar Jahre gedauert, bis das vermehrt in unseren Alltag eingeführt worden ist. Die erste Single Port Incision Surgery waren einige der Hallmarks, also dass man nur mehr einen Trokar verwendet. Die Ligaschurtechnologie, das ist so ein Schneidegerät, hat es sehr vereinfacht, weil man dadurch das Gewebe gut kauterisieren konnte. Die erste Roboterchirurgie 2002. Transanal Nodes, also dass man das Präparat durch durch den Analkanal oder durch die Vagina oder durch den Magen herauszieht. Transanal war das im 2007 das erste, und jetzt TAMIS, transanale Präparationsmethoden. Im Überblick. Nun, wie ist jetzt die Studienlage? Das heißt, im Endeffekt ist das immer so in der Chirurgie, es gibt eine neue Technik, und dann ist die Frage, ist eigentlich die Technik, dass man jetzt keinen großen Schnitt mehr macht, sondern mehr kleinere Schnitte, ist das wirklich so gut wie die offene Technik, oder macht man da Kompromisse aufgrund der Kosmetik? Das war eigentlich eine zentrale Frage. Das haben diese drei Studien 2005 publiziert in den entsprechenden Top-Journals, und die haben eigentlich ganz klar gezeigt, dass im onkologischen Langzeitverlauf es war kein Unterschied. Das heißt, Overall Survival und Disease-Free Survival, diese Abkürzungen, waren statistisch nicht signifikant unterschiedlich. Das heißt, man kann mit einer Methode, die eben kleinere Schnitte macht, dasselbe onkologische das Ergebnis erreichen. Es war sogar eine Tendenz, dass die laparoskopische Technik etwas besser war als die offene Technik, insbesondere im Stadium 2 und 3. Die Radikalität für Lymphknoten und Resektionsrand war im Endeffekt auch gegeben, ein wichtiges onkologisches Kriterium, dass eben genauso viele Lymphknoten herausgeschnitten werden wie auch bei der offenen Technik, und der Resektionsrand muss tumorfrei sein, außer bei einer Studie, und das sind zwei Studien, haben nur das Dickdarmkarzinom angeschaut, aber eine Studie hat auch das Rektumkarzinom, das Mastdarmkarzinom dabei gehabt. Da war der Resektionsrand teilweise kompromittiert. Das, was man prinzipiell primär auch einmal ein paar Mal gesehen hat, dass in den Portsites, wo man die Trokare eingibt, dass dort eine Metastasen entstanden sind, das konnte eigentlich in diesen größeren Studien nicht bestätigt werden. Was die Studien zeigten aber, dass der Krankenhausaufenthalt im Durchschnitt eben 1 bis 2 Tage kürzer war, dass der Kostaufbau konnte früher angefangen, und die Schmerzmittel hat man weniger gebraucht. Das heißt, in der Kurzzeitrehabilitation war ein eindeutiger Vorteil dieser Methoden zu sehen. Von den Komplikationen intraoperativ war es nicht signifikant, weniger Blutverlust, ein bisschen bei der laparoskopischen Methode, die OP-Dauer war im Endeffekt ein bisschen länger, 30 Tage postoperative Komplikationsrate war auch nicht signifikant, es gab ein bisschen weniger Wundinfektionen und ein bisschen weniger Lungenkomplikationen, also Pulmonalembolie ist da eine der Komplikationen, wie gesagt, statistisch auch nicht signifikant. Kontroversiell war es aber so, wie ich schon angedeutet habe, dass der Resektionsrand beim Mastdarmtumor, beim Rektum, das ist eben, dort ist es relativ eng, war öfters kompromittiert bei dieser einen Studie aus dem Memorial Sloan Kettering, der MRC-Trial, 12% versus 6%, aber nicht statistisch signifikant. Und wenn man, das habe ich die falsche Taste gedrückt, und wenn man eine konvertiert ist, das ist immerhin am Anfang bei 20-30% und später so bei 15% vorgekommen, dann hat man schon eine bisschen erhöhte Morbidität gehabt, das heißt irgendwelche Komplikationen, die dann perioperativ auftreten. Das heißt, das Ergebnis heißt, dass man doch die Patienten gut selektionieren soll, dass man auch nicht umsteigen soll. Und die Frage, die übrig geblieben ist, war eigentlich, wie schaut es im Mastdarm aus? Deswegen hat es eine zweite Studie gegeben. Da muss man sagen, da war eben die Erfahrung schon wesentlich größer von der Gesamtcommunity mit 1000 Patienten. Die haben eingeschlossen, sogenanntes ein frühes Tumorstadium, also sehr ausgeprägte Studium, also PT1 bis PT3. Die Fachleute unter Ihnen. Das Ergebnis war, dass jetzt hat diese Studie gezeigt, dass an sich das onkologische Ergebnis gleich war. Die Local Recurrence Rate, also das Rezidiv im Bereich des Operationsgebietes, für das der Chirurg primär schon eine gewisse Mitverantwortung zeigt, ist 5% gewesen. Das ist an sich ein sehr gutes Ergebnis und das war eben nicht unterschiedlich in der Laparoskopie. Das heißt, wenn man es kann, kann man auch mit einem entsprechend guten Ergebnis das Rektumkarzinom laparoskopisch operieren. Es war sogar im Stadium 3 so, dass die Laparoskopie sogar tendenziell ein bisschen besser war. Es war allerdings nicht statistisch signifikant im Langzeitüberleben. Das heißt, das wird beeinflusst durch das Auftreten von den Metastasen. Nun, wie schaut es aus mit Laparoskopie und Adipositas? Also diese Studien, die ich Ihnen vorgestellt habe, haben meistens BMI unter 30 und teilweise auch BMI unter 25, aber meistens BMI über 30 nicht eingeschlossen. Das ist ein Body Mass Index. Das wäre eine Patientin, die über 30 von uns, die über 30 Body Mass Index gehabt hat, wo wir laparoskopisch so ungefähr einen Mastdarmtumor entfernt haben und dann ein Stoma angelegt haben, endständig. Das Präparat wurde dann hinten geborgen. Nun, dort ist es schon so, dass erhöhte Konversionsraten sind längere OP-Zeiten, also signifikant längere OP-Zeiten. Es ist auch eine erhöhte postoperative Morbidität. Deswegen, weil Leute, die übergewichtig sind, auch prinzipiell erhöhte Morbiditäten haben. Aber das Ergebnis dieser Studien zeigt, das ist eine Meta-Analyse, wo also mehr als 2000 Patienten da analysiert worden sind, zeigt, dass das eigentlich machbar ist. Wie schaut es aus, wenn der Tumor sehr groß ist, sogenanntes T4-Karzinom, also wenn es in die Umgebung einwächst? Da sind die R0-Restriktionsraten sowohl in den offenen Studien als auch in den laparoskopischen Studien nicht entsprechend. Das sieht man so ein Rektumkarzinom, da ist der Beckenboden und das wächst eben in die Beckenwand ein. Kann man auch machen, allerdings in unserer Meinung ist es gescheiter, wenn man das doch meistens offen macht, weil die Laparoskopie da relativ lang dauert. Aber prinzipiell ist es studienmäßig, also von der Literatur, die ja nur Einzelserien haben, machbar. Wie schaut es mit der Single Incision Laparoscopic Surgery aus? Also so wie man es üblicherweise macht, ist eine Laparoskopie, dass man mehrere Einstiche macht und dann durch einen kleinen Schnitt von ca. 7 cm das Präparat herausholt. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man so ungefähr alle Trokare in einen großen Port macht, wie Sie hier sehen, und dann alle Zangen so ungefähr über diesen Port arbeitet und dort auch das Präparat herauszieht. Da gibt es nur relativ wenig randomisierte Arbeiten. Eine hat gezeigt, dass prinzipiell ist kein Unterschied. Tatsache ist, dass auch bei dieser Technik muss man erfahren sein für diese Technik, weil dann die Sachen ein bisschen anders anzugreifen sind. Wir persönlich also machen das nicht. Unsere Arbeitsgruppe, aber in ausgewählten Patienten, insbesondere für die rechtzeitige Kohl- und Dickdarmchirurgie, die etwas auch leichter ist, wird das jetzt oder kann das angewandt werden. NOTES ist dieses Natural Orifice Transluminal Endoscopy Surgery, das heißt, dass man das Präparat, also den Dickdarm, dann über die Vagina oder hinten über den Analkanal rausholt, dann hat man überhaupt keine Wunde mehr. Das wurde zum ersten Mal 2007 beschrieben. Es gibt auch eine randomisierte Studie mit 70 Patienten. Diese Patienten haben dann natürlich keine Wundinfektion, weil dort haben sie ja keine Wunde, wo es den Dickdarm mit der Subcutis in Berührung kommen. Haben weniger Schmerzen, prinzipiell aber auch weniger Unterschied, 2013 publiziert. Und jetzt habe ich Ihnen gezeigt, dass an sich die laparoskopische Chirurgie gut geht. Es ist auch onkologisch vertretbar. Tatsache ist aber, das gab es eine Studie von Martin Weiser vom Memorial Sloan Kettering, wo auch der Thomas Bachleitner mitgearbeitet hat, ein Jahr oder eineinhalb Jahre. Der hat sich mit seiner Arbeitsgruppe angeschaut, wie viele laparoskopische Eingriffe werden eigentlich durchgeführt. Und Tatsache ist, dass eigentlich nur, also hier über die Jahre ausgehend, also bei den befragten Zentren zwischen 30-50% im Kolon und im Rektum überhaupt nur von 10 bis dann ansteigend ein bisschen auf ungefähr 30% diese Eingriffe gemacht werden. Und auch in den Comprehensive Cancer Comprehensive Centers, also in den spezialisierten Krebszentren, gibt es welche, die sind bei 80%, aber die meisten sind eigentlich auch nicht mehr als 50%. Und alle, die sie ausgewählt haben, haben eigentlich eine geringere Morbidität, also zu Beginn ist ein geringeres T-Stadium, waren eher gesünder, auch ein höheres Einkommen, also 80.000 Dollar pro Jahr Income, waren meistens Männer. Das heißt, interessanterweise wird das gar nicht so viel angewandt. Jetzt ist die Frage, warum wird das nicht so viel angewandt? Und im Endeffekt ist es so, dass man schon eine gewisse Erfahrung braucht und man brauchte es, Unterschied zu Studien, man brauchte, versucht jetzt wirklich jeden Patienten dann gesund zu entlassen, wenn man sich nicht sicher ist, macht man dann im Endeffekt doch die Technik, wo man sich vielleicht sicherer ist. Andererseits ist auch im Rektum, wo ich Ihnen gesagt habe, dass das Becken ja zusammengeht, da ist es schwieriger, auch laparoskopisch sich das möglicherweise einzustellen, insbesondere wenn die eine Chemoradiatio als Vortherapie bekommen haben, das ist eine Strahlenchemotherapie und es gibt auch wahrscheinlich noch zu wenig Trainingsprogramme dafür. Das heißt, alternative Techniken und im Endeffekt vermehrte Trainingsprogramme. Eine Möglichkeit wäre, es gibt jetzt diese neue Technik, ein transanaler minimalinvasiver Zugang. Das heißt, dass man von hinten beginnt, hier rauf zu präparieren, weil man diesen Bereich, das wäre hier der Beckenboden, der Schließmuskel und hier die knöcherne Struktur und hier wäre der Mastdarm gezeigt. Wenn man da von oben kommt, der wird es immer enger. Und das ist ein gewisses Problem, aber wenn man dann von unten rauf präpariert und da hat auch eine Firma AMI dann dort einen Port entwickelt, dass man von dort drauf präpariert und wirklich genau in dieser richtigen Schicht präpariert, weil man das nicht mehr gut sieht, dann kann man eben da die richtige Schicht etwas verfehlen. Da gibt es jetzt auch einen entsprechenden Trial dazu, das heißt TME, das heißt eine normale laparoskopische Rektumresektion versus diesen Approach, dass man von oben und von unten kommt. Dieser Trial hat noch kein Ergebnis, der hat es gerade gestartet, 2015. Zweite Möglichkeit wäre eben die Roboterchirurgie. Die haben die Vorteile über der Laparoskopie, dass man jetzt mit den laparoskopischen Stapeln kann man ja nur so ungefähr in zwei Dimensionen Grad operieren. Und hier hat man eine Beweglichkeit über 63 Grad. Und das hat eben im kleinen Becken, wo man eben wo man hinter der Blase präparieren muss, einen großen Vorteil, weil ich dann in allen Dimensionen und nicht nur mit Stäbchen das nur aufhalten kann, operieren kann. Weiters habe ich eine 3D-Sicht, das ist eine raschere Lernkurve. Es gibt sehr standardisierte Trainings für diese Roboterchirurgie. Wir glauben, dass das einen Nutzen in der Rektumchirurgie insbesondere hat. Das ist unser Schwerpunkt ist. Wir versuchen uns auf diese schwierigen Tumoren etwas zu fokussieren. Der Tremor der Chirurgen spielt natürlich dann, wenn das natürlich da unten ist, auch weniger mehr eine Rolle, wenn man da nicht schlecht hinkommt. Wird das wieder alles maschinell gemacht und ist eine bessere Ergonomie des Chirurgen, wenn man da 5 Stunden steht, ist man nach wie vor, also man sitzt ja da und also ist an sich relativ entspannt. Die Nachteile, die Trainingsprogramme sind teuer, die Kosten, die Basis kostet einmal 1,5 Millionen Euro. Der Verbrauchsmaterial allerdings ist dann schon ähnlich wie die laparoskopischen Operationen, wenn man das Ligaschuh jetzt beim Roboter nicht unbedingt verwendet, man kann es natürlich zusätzlich verwenden. Und diese Procedures wurden ursprünglich hauptsächlich für den gynäkologischen und urologischen Bereich, urologisch entwickelt und sind aber jetzt auch im allgemeinchirurgischen Bereich, im kolorektalen Bereich, und auch in der Ösophagus-Chirurgie deutlich am Ansteigen. Die Systeme hier aus USA sicher ein Vorreiter, weil das System initial von einer amerikanischen Firma entwickelt worden ist, aber Europa zieht jetzt relativ nach und Asien insbesondere an den Chinesen. Jetzt, wie schauen die Analysen aus? Meta-Analyse von der Roboterchirurgie gibt es 8 Studien im Vergleich schon, also mit ein paar hundert Patienten. Ist eine geringere Konversionsrate, weil es, wie gesagt, leichter oder sehr angenehm zum Operieren ist. Es sind weniger kompromittierte Resektionsränder, wo der Tumor eben wirklich an die Oberfläche geht und in den anderen Sachen gibt es eigentlich keinen Unterschied. Wir haben das jetzt auch seit in den letzten Monaten durchgeführt von unserer Indikation. Also wir haben Kolonkarzinome und jetzt versuchen natürlich primär hauptsächlich in den Rektumbereich zu gehen. Auch hier Patienten, die vorbestrahlt sind, wo die Höhe des Tumors, also im unteren Drittel, also im Durchschnitt bei 6 cm und das habe ich dreimal mit 3 cm gehabt. Wir haben tiefe Vorderresektionen mit Iliostomie, also einem Schutztumor, Sigma-Resektionen. Also linksseitige und rechtsseitige Resektion, wobei wir glauben, dass eher für diese Operation das geeignet ist, weil es da einen wirklichen Benefit hat. Wir haben dann noch Begleiteingriffe durchgeführt. Im Mittel waren unsere Patienten beim BMI von 24, also das ist schon deutlich übergewichtig und ist schon in dem Range, wo die höhere Komplikationsrate auftreten kann. Operationszeiten in unserem Bereich noch relativ lang, also brauchen wir schon 5-6 Stunden. Das besonders auch teilweise wegen den Begleiteingriffen, die wir machen. Das Ergebnis onkologisch waren PT3 und PT2 Tumore in 50% von allen den Tumorpatienten. Alle haben R0 resizieren können. Das Meso ist erhalten, das Spitalsaufenthalt war also bei den meisten Patienten ungefähr so bei 10 Tage. Bei uns liegen die Patienten ein bisschen länger als in den amerikanischen und scheinbar auch chinesischen Ländern. Das heißt, wir konnten die Methode etablieren. Wir finden sie eigentlich relativ brauchbar und auch man kann mit dieser Methode durchaus auch etwas übergewichtige Patienten, und das sind eben viele Patienten von uns, operieren in Österreich. So, das ist die Konklusion. Verschiedene laparoskopische Methoden sind vergleichbar im Ergebnis. Wichtig ist bei jeder chirurgischen Technik, jede Methode erfordert eine Erfahrung, und nur wenn man die Erfahrung hat und man muss sich dann schon für eine Methode fokussieren, können entsprechende Ergebnisse erleichtert werden. Wir sind besonders von unserer kolorektalen Arbeitsgruppe halt fokussiert, einerseits auf Rektumkarzinom, andererseits auch auf chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Wir glauben, dass das durchaus einen Benefit hat, wenn man dann, wir machen eben auch natürlich die offene Methode, müssen alle können, dass man da eine, also wir machen laparoskopische normalerweise oder jetzt auch Roboterchirurgie. Die neuen Methoden könnten diese Rektumchirurgie durchaus erleichtern. Ich glaube, wenn man sie fokussiert, kann man den Benefit einer Methode durchaus etablieren, was unserer Meinung nach nicht richtig ist, wenn man einmal das und einmal das macht, weil dann hat man eben nicht ausreichend genügend Erfahrung für eine Serie. Und unser Team ist das kolorektale Team mit dem Anton Stift, dem Thomas Bachleitner, Stefan Ries, der heute nicht da ist, und von den, also die Fachärzte und Jüngeren Patrick Stalling und Elisabeth Gruber und der Translational Forschungslabor, da zeige ich euch Ihnen heute keine Daten mit dem, der Brigitte Wolf, der Johannes Lengler, der da ist, und anderen PhD-Aspiranten. Vielen Dank.